Okay, die Blätter gehen durch, das, mit dem steigen wir ein mit diesem. Ihr könnt euch schon mal anschauen und ihr wundert euch vielleicht, was hat das mit unserem Fach zu tun, also mit uns, ja, mit unserem Fach Exegese zu tun, was hat das mit der Bibel zu tun? Wir werden das gleich entdecken. So, ich habe einen Brief gefunden, so sagen wir mal auf der Straße. Habe ich so einen Brief gefunden, habe ich es dann abgetippt, sagen wir mal. Also abgetippt habe ich es, nein, habe ich es nicht mal, ja. Aber ich habe einen Brief gefunden und ich möchte ihn vorlesen. Und ich möchte euch bitten, zuzuhören und zu überlegen, was ich da euch vorlese. Was ist das, okay? Ich lese euch mal vor. Lieber Frank, könntest du bitte bei Lidl anhalten und die folgenden Sachen fürs Abendbrot mitbringen? Nudeln, Tomatensoße, Parmesankäse, ja, kenne ich. Rotwein, Salat, Knoblauch, Zwiebel, Tomaten, Olivenöl. Da ich weiß, dass es für dich immer schwierig ist, wenn der Hausdrache zu uns zu Besuch kommt, deswegen dachte ich, dass ich mindestens dein Lieblingsessen für dich kochen könnte. Hans mag es auch sehr gern. Wenn du meinst, dass es zu schwierig sein wird, alles nach Hause zu tragen, ruf mich auf meinem Handy an und ich werde dir die Johanna zu Hilfe schicken. Deine Rosi. Schon mal gehört so? Kennt ihr das? Nein? So, schon mal seinen Brief geschrieben, oder? Okay, habt ihr das, oder? Nee? Reicht nicht. Könnten wir dann vielleicht jeder Zweite, dass wir so machen, dass jeder Zweite, das habt ihr schon jeder Zweite? Okay. Ihr schreibt immer WhatsApp, gell? Keine Briefe mehr. Schaut, dass zumindest jeder Zweite so ein bisschen reinschauen kann. Und sag mir mal, was denkt ihr, was ist das?
Ein Brief einer Frau an ihren Mann.
Ein Brief einer Frau an wen?
An ihren Mann.
An ihren Mann, okay. Warum denkst du, dass es...
Weil Rosi ist ein Frauenname, Frank ist ein Männchenname.
Und warum denkst du, dass es an ihren Mann ist?
Ja, Freundin, weil normalerweise, wenn man Abendessen kocht, ich weiß nicht, ob das in der Freundschaft schon in dieser Hinsicht geht.
Okay, machen wir kurz zurück. Warum ist das eine Frau und nicht zwingend eine Freundin? Oder könnte es auch eine Freundin sein?
Weil eine Freundin ihren Freunden nicht in dieser Hinsicht zu Brief schreiben würde.
Also wer ist dafür? Wer ist dafür, dass eine Freundin nicht einem Freund so einen Brief schreiben könnte? Bitte? Heutzutage gilt
alles.
Könnte auch eine Schwester sein.
Meine Schwester.
Warum?
Ja, deine Rosi, also deine Schwester.
Okay. Da steht kein Schatz, ja? Aber. Also es könnte ein Mann sein, und also das kann eine Ehebeziehung sein, es kann, könnte es auch eine Freundschaftsbeziehung sein oder eine Lebensgemeinschaft.
Die leben in einer WG.
Okay, gehen wir weiter. Was fällt euch noch auf? Was könnte das noch, oder was ist das? Und wer an wen und warum und wieso?
Die kennen sich sehr gut.
Warum?
Sie
weiß, was ihm schwerfällt. Ah, schwierig ist, ja. Und was fällt ihm schwierig?
Ja, jemanden da zu empfangen.
Okay, wer ist das? Peter traut sich nicht zu sagen. Könnte das eine Schwiegermutter sein? Warum? Steht da, weil deine Schwiegermutter kommt. Ja, okay.
Ja, das ist wahrscheinlich der Hans gemeint.
Ja.
Auf jeden Fall kennen Sie die Personen sehr gut, weil Sie diese Hose da benutzen. Ja.
Wessen Mutter das jetzt auch sein mag, ob das Ihre Mutter ist oder seine Mutter ist, also eher. Aber für wen verwendet man das Hausdrachen?
Für jemanden, der schwierig ist.
Jemand, der schwierig ist. Das einen schwierig macht, gell? Okay, was kriegen wir noch raus?
Ich denke, sie sind schon älter, weil er zu schwach ist, so viele Sachen allein.
Okay, nämlich ganze neun Sachen. Ist ein bisschen schwer.
Sie hat auch eine Beziehung zum Hans.
Mhm. Bitte?
Sie hat auch eine Beziehung zum Hans.
Okay, welche?
Weiß ich nicht, aber sie weiß das erst auch mal.
Okay. Wer könnte dieser Hans sein? Schwiegervater könnte sein, wer noch?
Oder der Hausdrache.
Oder. Meint ihr, das könnte der Hausdrache selbst sein?
Okay. Im Endeffekt müssen wir vom Zentrum ausgehen. Es gibt ein Zusammentreffen und es gibt ein Essen.
Okay.
Es sind bestimmt geladene Gäste. Bestimmte.
Okay.
Die anwesend sind. Und dann gibt es Ableitungen, dass die Beziehung zwischen ihnen nicht in Reinen ist.
Okay. Was ist das für ein Ding hier?
Einkaufsliste.
Einkaufsliste?
Nein.
Auch. Auch? Woran merkt ihr, dass es eine Einkaufsliste ist? Ja. Welche? Genau, für was für ein Essen? Spaghetti? Italienisch. Warum denkst du Italienisch? Wieso könnte das Spaghetti sein? Okay. In welcher Zeit ist das? Wann ist das passiert? Wann könnte das stattgefunden haben? Sehr gut. Seit wann gibt es Lidl? Sigi, wie lang?
Sehr lang.
Ja, wie lang? Zu der Urgemeindezeit?
Nein.
Mittelalter?
Nein.
Wann?
60.
1900? Um die 60er Jahre, ja? Okay. So, kann man das nochmal eingrenzen? Als Lidl gegründet wurde, gab es da schon Handys?
Nein.
Kann man das noch näher also definieren?
Aber warum gehst du auf, dass es aufs Handy geschickt wurde?
Schaut mal. Ruf mich an auf meinem Handy. Okay. Was denkt ihr, wo, wie weit leben die vom... Nicht so weit vom Lidl, warum?
Man kann zu Fuß gehen.
Genau.
Wahrscheinlich, das könnte auch ihr Sohn sein.
Mhm.
Und sie schickt dann die Tochter entgegen, um zu helfen.
Ganz genau.
Weil das sind nicht viele Sachen.
Mhm.
Also muss es eben nicht so groß sein.
Ja, okay.
Nach der Schule.
Okay.
Kann ja auch sein, dass es nur meint, vom Auto zum Haus.
Könnte auch sein. Das ist ein blöder Brief, das ist ein, aber guck mal, wie viel wir entdecken an so einem Einkaufszettel oder so einem Brief. Kannst du mir bitte noch was mitbringen? Ich vermute, das ist meine Exegese. Da ist eine Familie verheiratet, im besten Fall. Die haben zwei Kinder, die heißen Hans und Johanna und die Schwiegereltern sind da und dem Mann wird das nicht so gefallen, weil der weiß, die Frau, die liebt ihn und sie weiß, oh, das wird aber ein schwerer Abend für ihn. Also koche ich was Schönes, was er sehr mag, nämlich Italienisch. Aber bittet ihn dafür, selber einzukaufen. Der ist auf dem Rückweg von der Arbeit. Und sie bittet ihm an, dass er auch Hilfe schickt und so. Das ist Exegese. Das ist Exegese. Das heißt, man schaut genau hin, was steht. Was steht nicht da? Was steht da? Was können wir erfahren, was können wir nicht erfahren? In welcher Zeit? Welche Personen sind damit inbegriffen? Was ist das für eine Art von Brief überhaupt? Ist das ein Einkaufszettel oder ist das ein Liebesbrief? Ist das ein Liebesbrief hier?
Nein.
Nicht so unbedingt, oder? Auch wenn es ein Liebesbeweis ist hier, aber ist das kein Liebesbrief? Und so geht man hin und das ist eigentlich Exegese. Das heißt, man schaut sich einen Text ganz genau an und versucht aus dem Text... Jetzt ist aus dem Text zu heben und aus dem Text herauszufinden, was ist das für eine Gattung vom Brief? Um was geht es in diesem Brief? Wer schreibt diesen Brief? An wen schreibt er diesen Brief? Warum schreibt er diesen Brief? Mit welchem Ziel schreibt er diesen Brief? Was ist die Botschaft? Was ist der Kontext dahinter? In was für eine Zeit wurde das geschrieben? Und die Information bekommt man woraus? Aus dem Brief. Und nicht... indem man in erster Linie mal ein Buch, man findet jetzt einen Brief, okay, dann zieht man ein Buch aus dem Regal, okay. Sondern aus dem Brief selbst. das ist die Arbeit, das ist Exegese, das ist die Arbeit, wenn man die Bibel aufschlägt und versucht, oder dieses Buch oder diesen Brief verstehen will. Man schlägt auf und schaut ganz genau hin, was steht da, an wen ist das geschrieben, von wem ist das geschrieben, wie ist das geschrieben, was ist das für eine Gattung, was ist das für eine Art, in was für einer Zeit. Und letztendlich, das ist harte Arbeit. Das braucht Zeit. Und da stecken viele Gefahren drin von Interpretationen, von Fehlinterpretationen. Bestimmte Informationen sind nicht da, aber man denkt, ja, bestimmt ist es das. Und dann muss man sicher gehen, kann das wirklich das sein oder ist es nicht das? Ist es wirklich diese Zeit? Ja, klar, gibt es ein Handy. Aber es ist immer noch ein großer Zeitraum. Ja, wann ist das passiert? Und das sind viele Schwierigkeiten auf diesem Weg, die man beachten muss und berücksichtigen muss. Warum ist das so wichtig? Weil das hier Gottes Wort ist. Und das ist kein Einkaufszettel. Und das steht so viel auf dem Spiel, je nachdem, wie man es auslegt, wie man es weitergibt, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Und ich möchte etwas sagen, was am Anfang jetzt vielleicht ein bisschen provokativ oder vielleicht nicht sofort zu verstehen ist, aber nur wenn wir die Bibel jetzt aufschlagen und wenn ich euch vorlese, die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernen Griffeln und so weiter, das bedeutet noch lange nicht, ich habe jetzt Gottes Wort weitergegeben. In dem Moment, wo ich einen Vers oder einen Abschnitt vorlese, heißt noch lange nicht, dass ich jetzt Gottes Wort weitergegeben habe in diesem Sinne. Ich sage jetzt wirklich, das ist in diesem geschützten Rahmen. Gottes Wort ist das dann, wenn ich die Bedeutung des Wortes weitergebe. Das heißt, Gottes Wort wird dann zum Gottes Wort, wenn ich auch das Wort Gottes weitergebe. Das heißt, die Meinung, also die Bedeutung des Wortes weitergebe. Und nicht eine Meinung habe, etwas sagen möchte und dann gerne Bibelstellen, die nach meinem Verständnis das unterstützen, gebrauche, um meine Position oder meine Meinung zu belegen. Gottes Wort wird zum Gottes Wort. Wenn die Bedeutung des Wortes Gottes weitergesagt wird, dann wird es zum Gottes Wort. Und dann hat es Kraft. Und dann hat es Wirkung. Es ist kein Hokuspokus, dass ich eine Formel ausspreche und es wirkt. Nur weil ich 1, 2, 3 Bibelstellen vorlese, heißt noch lange nicht, dass es wirkt. Sondern wenn ich die Bedeutung von diesen 1, 2, 3 Stellen sage, wenn ich sie auslege und erkläre in dieser Weise, wie sie gemeint sind, vom Geist Gottes gedacht sind, dann beginnt es zu wirken, dann stellt sich der Geist Gottes dazu und gebraucht es in den Herzen anderer. Versteht ihr den Unterschied? Ich finde das ein wichtiger Unterschied und ich möchte, dass ihr das nicht falsch versteht. Aber man kann, ja, ich möchte mit euch starten, das hat jetzt nicht geklappt, ist egal. Technik hin und her. Ich möchte mit euch starten heute und mit zwei Dingen. Erstmal ganz praktisch. Ich habe einige Literatur hinten mitgebracht. Ich werde sie im Laufe des Kurses, also im Laufe des Jahres und auch im heutigen Vormittag vielleicht das eine oder das andere vorstellen. Oder in den Kaffeepausen oder Durchatmungspausen könnt ihr mal durchgehen und einen kleinen Einblick euch das anschauen, was für Literatur zu diesem Thema es gibt. Es ist ein kleiner Abriss davon. Ich werde Kurs für Kurs, Samstag für Samstag, werde ich andere oder mehr bringen. Und zu bestimmten Werkzeugen, die wir behandeln werden, werde ich euch passende Literatur vorstellen, die einem helfen, sich mehr zu vertiefen. Das ist ein kleiner Abriss davon. Bevor wir starten, möchte ich euch das wichtigste Werkzeug vorstellen, das ihr braucht. Oder das wichtigste Buch, und das ist die Bibel. An dem arbeiten wir. Das klingt so banal, aber das ist so entscheidend. Das ist das, was wir studieren, das ist, wo wir die Botschaft heben. Warum meine ich das? Wer hat schon mal sich vorbereitet für eine Bibelarbeit, eine Predigt, eine Sonntagsschule, eine Kinderstunde, Frauenstunde? Ich denke, die meisten, die hier sind, oder? Und ihr habt dann einen Text genommen. Was ist das Erste, was ihr gemacht habt? Das ist schon mal gut. Aber es ist nicht oft so, wir haben einen Text, okay, dann geht man ins Buchregal oder auf die Google-Seite und sucht man eine passende Predigt, ein passendes Buch, einen Kommentar und liest man sich erstmal mal das alles an. Was sagt der? Und nachdem man sich so ein Bild verschafft hat und über die Meinung, dann geht man in die Schrift, schlägt auf und dann liest man den Vers und dann, ohne zu merken, bringt man schon all das mit in den Text hinein. und beraubt sich des Segens und des Vorrechts, Dinge selber zu entdecken. Sondern man sieht nur die Dinge, die der andere schon gesehen hat. Oder eben sieht man die Dinge nicht, weil man nur die drin stehen, weil man aus einem Blickfeld anschaut, der andere für einen hat. Deswegen, erstmal, was wir brauchen, und das wird uns eine Zeit lang begleiten, bevor wir an irgendwelche Bücher, Kommentare und Lexikas und Sprachschlüssel rangehen, das ist ein langer Weg bis dahin, ist ein viel Vorarbeit mit der Bibel zu leisten. Und deswegen braucht ihr eine Bibel. Ich möchte euch bitten, eine Bibel, die sehr nah am Wortlaut ist, zu besorgen. Wenn ich euch das bitten darf, soweit ich weiß, kostet dieser Kurs euch nichts, gell? Am Seminar, Bibelseminar würde es was kosten. Hier ist es Geschenk Gnade. aber das möchte ich euch bitten, wenn ihr nicht so eine Bibel habt, das ist Pflicht, besorgt euch eine Bibel. Aber ich bitte euch, besorgt euch zwei Bibeln. Ich bitte euch, besorgt euch zwei gleiche Bibeln. Schaut mal, ich habe zwei gleiche Bibeln. So eine und so eine. Die ist im Prinzip gleich. Nur diese hat hier einen Schreibrand und die sieht ein bisschen vergriffener schon aus. Und diese hat keinen Schreibrand, aber hat genau das gleiche Format, die gleiche Verseinteilung, genau der gleiche Text. Beides Elberfelder Übersetzung hier. Aber die hat nur keinen Schreibrand, deswegen ist sie kleiner. Und die ist nicht so vergriffen wie die hier. Das ist meine Studienbibel, das heißt, Studienbibel nicht, dass da unten Kommentare dran stehen, sondern mit der arbeite ich und mit der predige ich auch. Und in dieser Bibel darf ich hineinschreiben, darf ich hineinmalen, das habe ich mir erlaubt, obwohl sie sehr teuer war. Aber das war es mir wert, ja. Da schreibe ich, da markiere ich, da unterstreiche ich, da mache ich Notizen, mache Pfeile, das ist meine Arbeitsbibel. Und je mehr ich mit der arbeite, ich mache meine Augen zu und ich weiß, oben, links, rechts steht der Text, da ist der gelb markiert, da habe ich ein Ausrufezeichen drin, da habe ich ein Piktogramm hingemalt als Erinnerung. Die habe ich in mir und wenn ich sie nicht habe, dann bin ich nackt und hilflos und verloren. Ja. Diese Bibel habe ich gekauft und mir verboten, in ihr irgendetwas reinzuschreiben. Da darf ich nichts malen, nichts zeichnen. Der Hauptgrund dafür ist, dass ich immer wieder an den gleichen Text wieder neu herangehen möchte und nicht schon vorgeprägt mit meinen Entdeckungen, mit meinen Zeichnungen, mit meinen Perspektiven, dass nicht nur von Kommentaren, sondern dass ich selbst an einen Text sauber wieder herangehen kann und nicht sofort durch Farben, durch Zeichnungen, durch Pfeile wieder in die gleiche bestimmte Richtung geführt werde. Und so mir bestimmte andere Aspekte, die wichtig sind oder die ich vorher noch nicht entdeckt habe, einfach entgehen. So, versteht ihr das Prinzip? Das habe ich gelernt von einem begnadeten Prediger, Watchman Nee. Sagt das vielleicht dem einen oder anderen, die ältere Generation vielleicht? Ein sehr sorgfältiger Bibelausleger und Prediger. Und das war sein Rat. Und als junger Kerle, so gar nicht so lange her, habe ich das gelesen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und seitdem handhabe ich das so. Der studiere ich und der gehe ich immer wieder neu an bestimmte Texte heran, um frisch wieder den Text zu lesen. Deswegen habe ich diese zwei. Wir haben noch viel mehr, ich bin mir sicher, ihr habt noch viel mehr Bibeln zu Hause. Ich habe auch noch viel mehr, aber das sind meine zwei Hauptbibeln. Und das Gute ist, wenn ich die aufschlage, weiß ich ganz genau oben rechts. Weil das Schriftbild und die Anordnung genau gleich ist wie in meiner großen. Das heißt, wenn ich hier was finde, finde ich es auch hier in dieser. Ohne, dass da jetzt gelb markiert oder so ist. Sondern weil das Schriftbild absolut identisch ist. Deswegen, wenn ich die nicht habe, dann habe ich die. Ja. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber mein Albtraum, einer meiner Albträume, ich träume viel, einer meiner Albträume und einer meiner schlimmsten Albträume ist, dass ich irgendwo zu einem Dienst komme und meine Bibel vergesse. So, und das ist das Schlimmste. Und ich renne rum und ich weiß, ich bin gleich beim Predigen dran, die Predigt fängt gleich an, aber ich habe meine Bibel nicht. Und ich renne in der ganzen Gemeinde und ich finde keine gescheite Bibel. überall liegen Hoffnung für alle und gute Nachrichten. Und ich gucke sie mir an und denke, oh Mann. Und ich bin verzweifelt und der Bruder kündigt mich schon an und dann wache ich auf und denke, oh, ich bin in meinem Bett. Das ist, und dieser, der kommt immer wieder. Es ist nicht nur, dass ich in Neimann träume. Das ist, und vor ungefähr 2 Jahren komme ich an die Bibelschule, packe meine Kiste mit allem drum und dran, packe alles aus, habe alles dabei, nur meine Bibel nicht. Und in dem Moment wird mir kalt und heiß und ich merke, jetzt erlebe ich diesen Albtraum. Und ich renne rum und suche und suche und ich gehe zur Bibliothek und ich finde nicht meine Bibel. Und denke, was ist das für eine Bibliothek hier? Und dann gehe ich auf jeden Fall hoch zu der Leitung der Schule und fragte über, hat jemand diese Elberfelder Übersetzung? Und niemand hat, nur der Studienleiter sagt, ich habe eine Elberfelder, gibt mir seine. Aber die hatte diesen Blocksatz, kennt ihr die von Scofield oder Studien? Ich glaube, die so einen Blocksatz. Und ich denke, oh Mann, das ist aber nicht, wenigstens die Elberfelder, dann gib mir her. Dann gibt das mir und ich gehe runter und ich denke, oh Herr, gib Gnade, dass ich diesen Tag überlebe. Es sitzen Schüler da, die warten jetzt auf den Unterricht. Und dann komme ich rein. Und dann kommt ein Bruder rein, ein junger Kerle. Kennt ihr Eduard Erhard? Aus Husenhofen, aus der Gemeinde. Der kommt rein, packt seine aus und legt so eine nagelneue, so eine Bibel hin. So. Beim letzten Unterricht hat er mich gefragt, was das für eine ist. Hat sich eine besorgt, hat eine gekauft, hat sich hingelegt. Dann habe ich sie geschnappt, gesagt, lieber Bruder, du musst noch einen Tag warten. Habe ich die genommen, habe ihn vom Studienleiter gegeben. Und da hat er meinen Tag gerettet. Also das einmal. Mit der arbeite ich und in der bin ich zu Hause. Und das ist und da fühle ich mich sicher. Und ich kann meine Skripte vergessen. Ich kann meine Predigtskripte vergessen. Aber wenn die ich habe, dann habe ich meine Predigt. Weil unter anderem hier an den Seiten ich Platz habe, dann, wenn ich eine Predigt schreibe und die gliedere und eine gute Gliederung ist, dann kann ich sie mir hier rechts hinschreiben. Und dann merke ich mir das. Also das ist somit das Hauptwerkzeug, mit dem wir arbeiten. Und deswegen immer Bibel dabei. Überall Bibel dabei. Immer. Bei dem Kurs ist die Bibel Pflicht. Ich möchte euch sogar bitten, ich weiß um die heutige Zeit, wir haben Apps und wir haben gute Apps und wir haben Bibel-Apps und wir können in denen sehr schnell Sachen finden und Bibelstellen finden. Wenn ihr damit arbeitet, könnt ihr gern damit arbeiten. Aber in dem Kurs ist eine Bibel mit Blättern Pflicht. Ja? Das ist auch in der Schule bei mir so, die dürfen keine elektronische Bibel benutzen. Also benutzen dürfen sie schon, nur wenn sie auch daneben eine echte haben. Entschuldigung, wenn ich echte sage. Und ich sage, dann schlagt erst hier auf und dann dürft ihr gerne in eurem Computer. Ich möchte, dass sie aus ihren Bibel arbeiten, Sonntagsschulen mitarbeiten, Frauenkreise, macht man nicht mit einem App. Das macht man nicht von einem Computer. Man predigt nicht von einem Smartphone. Man predigt nicht von einem iPad. Man kann das Skript da drauf haben, man kann diese Dinge, das ist kein Problem. Aber wir haben eine Bibel. Und die Gemeinde und die Kinder und die Jugendlichen und die Frauen und die Männer müssen wissen, woher wir das haben. Und wenn wir einen Text lesen, dann lesen wir es aus der Bibel, selbst wenn wir den im Skript geschrieben haben. Wir lesen es aus der Schrift. Weil jeder muss unter diesen Eindruck kommen, woher wir es haben. Und zwar aus der Schrift haben wir es. Aus der Schrift. Allein die Wirkung, allein das sind Signale. Das ist ein Eindruck, den ein Hörer hat und unter diesen Eindruck kommt er. Wie sehr lieben wir das? Wie wichtig ist uns das? Ja. So, da bin ich ein bisschen altmodisch. Aber ich halte das für sehr wichtig. Also, das sind die zwei Hauptwerkzeuge, mit denen wir arbeiten. Und die andere Literatur werde ich dann euch vorstellen, wenn wir zu den einzelnen Werkzeugen kommen, die uns helfen, dieses Buch zu verstehen. Ich denke, jeder von euch hat schon mal in irgendeiner Weise ein Werkzeug in der Hand gehabt, ob ein Küchenwerkzeug oder ein Werkstattwerkzeug, ein Hammer, einen Schraubenzieher, eine Säge, ein Stampf, wie heißt das, zum Kartoffelstampf? Zum Kartoffelstampfer. Das ist mein Hauptwerkzeug in der Küche, seit meine Kinder lieben so Kartoffelpüree. Oder ihr wisst, was ich meine, oder? Es gibt Werkzeuge, Bügeleisen, so, die uns helfen, bestimmte Dinge gut zu machen. Und es ist doch so, dass bestimmte Werkzeuge uns mehr liegen als andere, oder? Mit bestimmten Werkzeugen kann man besser arbeiten als mit anderen. Und der andere sagt, aber das Ding liegt mir einfach gut in der Hand und mit dem kann ich einfach gute Ergebnisse erzielen. Der andere sagt, nein, mit dem kann ich gar nichts anfangen, ich brauche etwas anderes. Was ich mit euch machen möchte, ist wichtig. Ich möchte euch Werkzeuge vorstellen in diesen folgenden 6 Samstagen, Werkzeuge vorstellen, die euch helfen können, die Bibel zu erarbeiten, den biblischen Text zu erarbeiten. Das ist kein Automatismus, das ist kein nur so und nur dann, wenn du das so genau so machst, wird das funktionieren, das ist damit nicht gemeint, sondern ich möchte euch, ich sag mal so, ich lege euch einmal einen Hammer in die Hand und sage, probier mal, hau mal ein bisschen drauf rum und du klopfst und denkst, hey, das funktioniert ja echt gut. Und dann gebe ich dir ein Werkzeug, einen Schraubenzieher oder so und dann sage ich, und jetzt dreh mal. Und du drehst und sagst, es geht ja viel leichter als mit dem Fingernagel. So, das kommt mal schneller voran. Oder eine Säge und du merkst, okay, das komme ich schneller durch als mit einem Messer und solche Dinge. Das heißt, das sind Werkzeuge, ich möchte sie euch gerne vorstellen. Und ich werde euch Zeit geben, auch mit denen zu üben, hier und auch zu Hause. Es wird Hausaufgaben geben. Und die erste gibt es schon heute. Und dann, das heißt, dass man gewisse Dinge übt und dann merkt ihr, okay, liegt es mir? Hilft es mir? Bringt es mir was? Es macht keinen Sinn, Dinge zu tun, die euch nichts bringen. Ihr habt Stunden drin verpuffert und irgendwie Dinge gemacht und dann sagt ihr, bin ich genauso schlau wie vorher? Dann ist es einfach die Zeit zu wertvoll. Aber wenn ihr merkt, aber ihr wisst nie, ob das funktioniert oder nicht, wenn man das mal nicht geübt hat oder mal ausprobiert hat. Und so möchte ich euch Werkzeuge vorstellen, die euch helfen können, biblische Texte gut zu erarbeiten. Und vielleicht, selbst wenn 2, 3 hängen bleiben von den 10, die ich euch vorstelle, 10 Werkzeuge, gibt also einen Werkzeugkasten, gebe ich euch mit. Und in diesen Werkzeugkasten werden 10 Werkzeuge, legen wir hinein. Und wenn nur 3 davon euch helfen, wo ich sage, hey, wenn ich die 3 nehme, dann kommt was dabei raus, dann wäre ich schon glücklich. Selbst bei einem wäre schon genial. Ja? Und ich möchte die Werkzeuge euch vorstellen, die Werkzeuge der Exegese. Bevor wir aber das machen, müssen wir uns über 2 Dinge Gedanken machen. Wir müssen uns über den Exeget selbst Gedanken machen, das heißt über den, der die Werkzeuge benutzt. Und wir müssen uns über die Methode Gedanken machen, wie man diese Dinge handhabt. Also wir müssen uns etwas über das Bibelstudium, über die Person Gedanken machen und über die Methode kurz Gedanken machen. Das machen wir bis zur Pause. Wir haben halb angefangen, gell? So ein bisschen später, 10 nach. So bis kurz nach halber machen wir das. Machen wir uns erstmal Gedanken über etwas über die Person. Ich mache das wirklich sehr kurz, weil ich hoffe, dass vieles davon schon absolut klar ist. Aber es ist notwendig, dass wir uns vorher gedanklich machen. Die Voraussetzung über die Person. Die Person, die Exegese macht, das heißt, die Bibel erarbeitet, muss als erstes geistlich sein. Das klingt so selbstverständlich, ist absolut nicht selbstverständlich. Die Person muss geistlich sein, das heißt, sie muss wiedergeboren sein. Sie muss den Geist Gottes haben. Ohne den Geist Gottes, ohne dass es wiedergeboren ist, ist diese Person nicht in der Lage, das Wort Gottes zu studieren, in einer Art und Weise sie zu studieren, dass er sie in der Weise versteht, wie sie gemeint worden ist, nämlich die Schrift. Sie muss geistlich sein. Warum? Schlag mit mir Johannes 6, Vers 63 auf. Ich möchte euch das an 1, 2, 3 Bibelstellen aufzeigen. Das schränkt übrigens schon das Feld sehr grob ein, wer überhaupt bei uns in den Gemeinden lehren darf. Gell? Wer darf die Bibel studieren, in dem Sinne, um es weiterzugeben? Johannes Evangelium, Kapitel 6, Vers 63. Jesus sagt zu den vielen Jüngern, die nachgegangen sind, die sich aber am Ende die sich an ihm geärgert haben, die umgedreht haben, sind und die ihm nicht mehr nachgefolgt sind, weil sie seine Lehre nicht verstanden haben, weil sie nicht begriffen haben, was er gesagt hatte, nachdem er gesagt hat, das natürliche Brot bringt euch nichts, Wenn ihr nicht vom geistlichen Brot esst, von mir isst, dann war es das. Und die haben sich darüber geärgert, haben es nicht verstanden, was er da eigentlich zu sagen hat. Und schaut mal, was Jesus sagt, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Das heißt, der natürliche Mensch nützt nichts. Warum denn nicht? Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und die sind Leben. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, diesen Geist und diesen Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben, denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Worauf ich hinaus möchte, die Person muss geistlich sein. Warum? Weil das Wort Gottes Geist ist. Das heißt, die Werkzeuge, die wir benutzen, oder das Werkzeug, das Wichtige, ist Geist und nicht Fleisch. Das heißt, wir werden bestimmte Dinge machen, bestimmte Werkzeuge machen. Ich nehm ein paar. Wortstudien, Satzanalyse. Ich hoffe, das erschreckt euch jetzt nicht sofort. Ja. Gattung, das heißt, was für eine Art von Brief haben wir da? Ist es ein Geschichtsbuch in dem Sinne einer Apostelgeschichte oder ist es ein Poesiebuch oder ist es ein prophetisches Buch? Was haben wir da überhaupt für eine Gattung vor uns liegen? Über diese Dinge. Man kann die griechische Sprache beurteilen, man kann die hebräische Sprache können, man kann die Satzanalyse machen, man kann Syntax und all diese Dinge, die man gebrauchen kann. Man kann der Experte sein in all diesen Dingen, aber dieses Wort nicht verstehen. Man kann es aufschlüsseln, aufgliedern, man kann bestimmen, ist das ein Verb, ist das ein Prädikat, ist das ein Adverb, ist das ein Objekt, dann ist das ein Subjekt. Man kann die Wortbestimmung alles machen können, aber wenn man nicht durch den Geist geleitet und vom Geist offenbart, wenn man nicht geistig ist, versteht man nicht die Botschaft. Und das ist das Erste. Die Person muss geistlich sein, denn das Wort ist Geist. Das ist vom Geist inspiriert. Das sind geistliche Worte. Das ist so entscheidend. Das ist so entscheidend. Und das Fleisch vermag es nicht zu verstehen. Das Fleisch vermag es nicht zu begreifen. Geht mal mit mir kurz nochmal in den 1. Korintherbrief. Ein bisschen weiter blättern. Kapitel 2. Verse 13 und 14. Erster Korinther 2. Ich lese ab Vers 12 vielleicht schon, nehmen wir das mit. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern der Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Gott gibt uns den Geist, damit wir verstehen und erkennen, was uns geschenkt ist von Gott. Ohne den Geist können wir das nicht begreifen, was Gott uns geschenkt hat. Und jetzt schaut mal Vers 13. Denn davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Es sind geistliche Worte und Paulus sagt, wir unterrichten das nicht. Wir lehren diese Wahrheit nicht mit menschlicher Weisheit. Ist so wichtig, weil wir neigen dazu in unseren Verkündigungsdienst, in unseren Lehrdienst. Und wenn ich jetzt das sage, rede ich nicht nur vom Predigtdienst. Wir beginnen bei den Kindern zu Hause bis auf die Kanzel und das alles zwischendurch. Wir neigen dazu, oft diese Dinge mit menschlicher Weisheit beibringen zu wollen, weil wir denken, oh, ich mache euch ein Beispiel, etwas aus dem, was wir letzten Samstag oder bei der letzten Schulung gesprochen haben. Nach der Wissenschaft, wissenschaftlich bewiesen, braucht der Mensch nach 15 Minuten Pause, um Dinge aufnehmen zu können. Er braucht einen Joke dazwischen, um seinen Geist kurz abzuschalten, durchzuatmen. Er braucht eine Abwechslung, am besten aufstehen, ein paar Übungen machen. Die Pädagogen unter uns, die wissen von ihrer Ausbildung her, dass das empfohlen ist, zwischendurch immer wieder Pausen einzurichten. Und dann, wenn man eine ganze Einheit hat, einen Tag, dann muss man es runterbrechen auf einzelne Einheiten. Und die wiederum muss man wieder runterbrechen mit Unterbrechungen, mit Atempausen, wie auch immer. Ihr das studiert, ihr wisst, von was ich rede. So, das sind, und ich sage, natürlich, absolut. Oder man sagt, oh, der Mensch muss sehen, er muss hören, er muss fühlen, er muss schmecken. Und je mehr das ist, ist wissenschaftlich bewiesen, kann er sich besser merken. Also wenn ich euch heute noch eine PowerPoint gezeigt hätte, die ich sogar dabei habe, und darüber reden würde. Und wenn ich euch, parallel habt ihr noch die Brezel gegessen und einen Kaffee getrunken und den Nachbar gerochen, wie auch immer, und ich habe euch diese Sachen vermittelt. Und wenn ihr das nächste Mal in die gleiche Situation kommt, ihr seht das Gleiche, ihr esst eine Brezel, riecht den Nachbarn, der zufällig auch da ist und auch geduscht oder nicht geduscht hat, und dann, zack, kommen die Dinge in Erinnerung und dann kommen, werden die Synapsen verlinkt und dann kann der Mensch sich wieder daran erinnern. Gell? Dann kommt das alles wieder hoch. Das merken wir, wenn bestimmte Gerüche aus der Kindheit kommen, dann kommen Erinnerungen hoch. Absolut richtig, da habe ich kein Problem damit. Ich sage nicht, das ist falsch, das ist teuflisch oder so. Oder das ist weltlich, deswegen dürfen wir das nicht machen, dass wir die ganzen Sinne bedienen. Der Punkt ist, wir können all die Sinne bedienen. Wir können PowerPoints und Schauspiele und machen, und Gegenstandslektionen und noch was zu mitbringen, nach Hause mitnehmen und all diese Dinge. Und dann, ja, dann werden Sie das Wort besser behalten. Meinetwegen, aber das wird auf der menschlichen Ebene rein rational. Ja, das heißt noch lange nicht, dass dieser Mensch erfassen wird, was Gott ihm zu sagen hat. Das heißt noch lange nicht, dass er sein Herz verändern wird. Das heißt noch lange nicht, dass er geistliche Dinge sehen wird, nur weil er all das behalten kann. Und die sagen kann, in wie vielen Teilen die Predigt umgegliedert wurde. Und welche Unterthemen es hatte. Und welche Verse er zitiert hatte. Aber die größte Sorge ist doch, oh Willi, wenn du zu viele Bibelverse benutzt, dann kann man sich das nicht alles merken. Nicht so viele Bibelverse benutzen. Und nicht so viele Gliederungspunkte, weil das kann man sich doch nicht merken. Höchstens drei. Drei Gliederungspunkte und das reicht, dann kann man sich, sonst kann man sich die Predigt nicht merken. Aber seien wir doch ganz ehrlich. Erinnert euch an eine Predigt, die drei Punkte hatte und nicht so viele Bibelstellen und an die ihr euch vielleicht noch erinnern könnt. Und fragt euch mal, was hat sie gebracht? Hat sie das ausgelöst, was sie auslösen sollte, wegen diesen drei Punkten und diesen wenigen Bibelstellen? Das bedeutet nicht, dass sie das nicht auslösen kann. Der Punkt ist, wir reden über geistliche Dinge. Das ist Geist, vom Geist inspiriert. Und mit menschlichen Werkzeugen, mit menschlichen Mitteln kommen wir an unsere Grenzen. Wir können es schaffen, dass unsere Kinder bis Erwachsene Dinge verstandesmäßig in Erinnerung behalten. Das bedeutet noch lange nicht, dass es ihr Herz, ihr Sinn und ihr Leben verändert. Versteht ihr? So, das heißt, damit aber das passieren kann, müssen wir die Werkzeuge gebrauchen und die Haltung haben und die Ausrichtung haben, dass diese Wahrheit freigesetzt wird in dieser Weise, wie sie freigesetzt werden soll, nämlich durch den Geist. Und da müssen wir uns auch nach den Spielregeln achten, die der Geist gibt. So, wenn wir gegen den Geist arbeiten, brauchen wir nicht erwarten, dass der Geist uns hilft. So entscheidend. Warum? Vers 13. Davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Wir lehren etwas durch den Geist. Warum ist das so entscheidend, Freunde? Schaut mal. Indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Wir deuten Geistliches geistlich. Und wir deuten nicht Geistliches irdisch. Wisst ihr, was ich damit meine? Ich will praktisch werden. Wir lesen die Bibelstelle und dann sagen, also liebe Freunde, das ist so wie in der Rente. Und dann, oder das ist so wie im Sport. Oder das ist so wie in der Politik. Und dann denken wir, ja, wenn wir die Politik, Sport, Rentenbild oder was weiß ich aus dieser Welt nehmen, dann werden die Zuhörer sagen, ah ja, mit Sport kenne ich mich aus. Ja klar, ich war selber im Fußballverein. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Ah ja, mit der Rente weiß ich auch, dass es nicht so sicher ist. Mach gutes Beispiel. Wir deuten geistliche Dinge geistlich, nicht geistliche Dinge weltlich. Warum? Weil weltlich kann man geistliche Dinge nicht deuten. Sie werden nicht wahrgenommen. Und nur nebenbei, jeder, der meint, dass Jesus in Gleichnissen redet, damit man es besser versteht, der hat nicht verstanden, warum er in Gleichnissen redet. In Matthäus Kapitel 13 sagen sie, warum redest du denn in Gleichnissen? Wir hören, die Sachen klingen so wunderbar, wir verstehen das aus unserer Weltsicht, wir verstehen, was ein Seemann macht, wir verstehen, welche Vögel wann wo picken und all diese Dinge. Wir wissen, was die Schafe machen, wir wissen, Wir kennen diese Arbeits- und Lebenswelt, aber wir hören etwas und wir verstehen nicht, was du eigentlich damit meinst. Aber wir denken diese Dinge, oh, ja stimmt, Jesus, das macht, oh, das ist ja ein gutes Bild. Und Jesus sagt, weil euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, jeden aber nicht. Und damit sie hören und nicht hören und sehen und nicht sehen und nicht Buße tun. Das ist ein hartes Wort. Das heißt, sie wollten nicht hören und dann werde ich so reden, dass sie denken, eigentlich kann man es verstehen, weil es ein gutes Bild, aber wir begreifen eigentlich nicht, was dahinter steckt. Wir deuten Dinge geistlich. Geistlich. Und dann müssen wir sagen, ja, aber wie deutet man geistlich? Das ist unsere Herausforderung. Das ist wichtig, dass wir die Werkzeuge kennen und dass wir auch da geistlich arbeiten, um diese geistliche Botschaft zu heben. Der Grund dafür ist Vers 14. Und das müssen wir begreifen. Das müssen wir verinnerlichen. Das müssen wir berücksichtigen. Ein natürlicher Mensch, was bedeutet ein natürlicher Mensch? Ein Nicht-Wiedergeborener. Einer, der den Geist Gottes nicht besitzt. Ein seelischer. Das ist, ich glaube, das ist sogar in der sehr guten Übersetzung, in der Fußnote, steht das in den guten Übersetzungen vielleicht auch. Was ist das? Die sehr gute Übersetzung, da steht Elberfelder. Ich hab schon so viel Werbung gemacht, dass es diese Ausgabe nicht mehr gibt. Ausverkauft. Ein seelischer Mensch, das ist ein irdischer Mensch. Nach 1. Mose, Kapitel 1, Kapitel 2, ist das ein bedürftiger Mensch von dieser Erde, ein irdischer Mensch. Das ist kein geistlicher Mensch. Ein seelischer, irdischer, natürlicher Mensch. Aber, nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Kennt ihr das? Oh, Willi, wenn du das so sagst, weißt du, wie viele Ungläubige hier in diesem Raum sitzen? Die würden das nicht verstehen. Die haben das nie verstanden, was du da gesagt hast. Ich habe oft Zweifel, dass Gläubige das verstehen, was ich sage. Wirklich. Oh, wenn du das so sagst, das können die nicht verstehen. Und dann ist unsere ganze Aufmerksamkeit und ganze Mühe, den irdischen und geistlich Toten es so zu erklären, dass die irdischen geistlich Toten es verstehen. Das geht nicht. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wisst ihr, was ich gerne hätte als erste Lektion heute Morgen? Aber organisatorisch, ich habe es mir überlegt, aber organisatorisch konnte ich das nicht machen. Ich habe mir überlegt, die erste Sitzung, die wir machen, vielleicht mache ich das, wenn wir im zweiten Jahr machen. Ich hätte euch gerne alle zum Friedhof von Schwäbisch Gmünd bestellt. Das heißt, wir würden uns alle beim Friedhof treffen. Und ich würde euch bitten, als Hausaufgabe, bringt die beste Bibelarbeit, die beste Sonntagsschularbeit, die beste Frauenarbeit für den Frauenkreis, die beste Predigt, die ihr jemals gehalten habt. Wo ihr denkt, die war so kraftvoll, die war so toll. Als ich das gemacht habe, nehmt sie mit und wir treffen uns am Friedhof. Und dann hätte ich euch gesagt, sucht euch einen Stein aus. Jeder sucht sich einen Namen aus. Und dann würden wir alle da uns hinstellen, auf dem ganzen Friedhof. Und dann würde ich sagen, jetzt predigt und predigt zu denen. Und verkündigt ihnen das Evangelium und sagt, steht auf und lebt. Wenn Gott nicht ein Wunder tun würde über Lazarus, was, glaube ich, wir nicht verkraften würden, in dem Moment, ich glaube, wir würden alle in die Gräber reinfallen, wenn das passieren würde. Ich vermute, ich schätze mal, wir würden alle frustriert nach Hause fahren, denn keiner würde aufstehen. Und wir denken, was ist mit unserer Predigt los? Die beste Predigt, die beste Gliederung, die besten Argumente, die beste Illustration, ein tolles Beispiel. Und der eine hat vielleicht noch ein Tageslichtprojektor mitgebracht, der andere eine PowerPoint, eine andere Gruppe hat einen Sketch vorbereitet. Darf ich mal jetzt ganz sarkastisch sein? Das ist das Bild Sonntag für Sonntag. Gepredigt vor Toten erstmal. Wenn Gottes Geist nicht wirkt und Tote lebendig macht, bringt die beste Predigt nichts. Bringt sie nichts. Weil das geistliche Dinge sind. Und wir sind, wisst ihr, warum ich das sage? Ich möchte euch schützen vor einer falschen oder einer Naivität zu glauben, wenn ihr das Beste, was ihr von euch in Fleiß tun konntet, wenn ihr euch wirklich vor Gott sagen könnt, mit bestem Wissen und Gewissen, ich habe mich vorbereitet und soweit es an mir liegt, meine Begrenztheit, habe ich diesen Bibeltext erarbeitet, ich habe mir Zeit genommen, ich war nicht faul, ich habe mich nicht ablenken lassen, sondern ich habe wirklich mich vorbereitet. Ob das gut war, weiß ich nicht. Und wenn ihr das gebracht habt, diese paar Fische und paar Brote, und nichts entstanden ist, dann möchte ich nicht, dass ihr nach Hause geht und sagt, oh, ich elende Versager. Wenn Gott nicht wirkt durch seinen Geist, passiert nichts. Geistliche Dinge müssen geistlich gedeutet werden und müssen durch den Geist offenbart werden. Denn ein natürlicher Mensch vermag, ein seelischer Mensch, vermag von seiner Veranlagung nicht diese Dinge zu begreifen, diese Dinge zu erkennen. Wisst ihr, warum ich das sage? Ich lege die Latte so hoch, um euch zu zeigen, was für einen Dienst wir haben. Und Paulus, und nicht nur Paulus, und die Propheten sagen, Jesaja und Paulus, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Wer hat es verstanden? Wer? Das ist eine Last. Das ist eine Last. Und ich weiß, dass das ist mein persönliches Zeugnis. Ich bereite vor und ich fahre zu Gottesdiensten und ich weiß, was es auslösen wird. Und ich weiß, dass einige sagen würden, das kannst du so nicht sagen. Und ich weiß, dass manche sagen, das kann man nicht verstehen. Es wäre ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Dann werden nämlich alle Menschen wiedergeboren. Ist es so? Ich muss leider sagen, nicht mehr in der Gemeinde ist es so. Aber das ist die Grundhaltung. Der Mensch muss geistlich sein, weil es sich um geistliche Dinge geht. Und deswegen müssen wir uns auch an geistliche Prinzipien und Spielregeln halten. Ein natürlicher Mensch vermag es nicht. Ich möchte einen Schritt weitergehen. Aber was ist, wenn Menschen geistlich sind, das heißt wiedergeboren sind und auch geistliche Menschen da sind und wir verkündigen und es geschieht nichts? Gibt es doch auch, gell? Kann auch passieren. Und man denkt, ja, warum? Ich weiß doch, er liebt Jesus, er hat ihn erkannt und ich ja auch. Und warum passiert da nichts? Ich denke, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen, denn, wie gesagt, wir müssen uns auch an geistlichen Prinzipien halten. Kann man mit dem Auge hören? Und kann man mit dem Ohr sehen? So, das heißt, bitte? Gut, dass du aus Erfahrung sprichst. Zumindest authentisch. Ja. Absolut. Ich weiß es nicht, also ich glaube sie jetzt einfach mal. Das heißt, wenn wir lesen, dann lesen wir mit den Augen und wenn wir hören, hören wir mit den Ohren. Das heißt, wir benutzen bestimmte entsprechende Dinge, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, wir müssen dementsprechend, wenn wir die Bibel lesen, uns an bestimmte Dinge auch halten. Wir müssen mit dem Ohr hören und mit dem Auge müssen wir sehen. Wenn wir gegen die Prinzipien des Heiligen Geistes leben und verstoßen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir, selbst wenn wir die Werkzeuge gebrauchen, wir keine Erkenntnis haben werden. Wir uns mühen um den Text und dabei nichts herauskommt. Und wir predigen und lehren und dabei nichts herüberkommt. Wenn wir den Geist in unserem Leben, der uns gegeben ist, um uns zu bevollmächtigen, uns um auszurüsten und uns zu erleuchten, wenn wir diesen Geist permanent betrügen, belügen, dämpfen und auslöschen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir den Text uns nicht arbeiten können, wenn der Text uns nichts sagt. Wenn wir sagen, oh, ich weiß, da steckt mehr, aber ich verstehe es nicht. Oder wenn wir keine Kraft haben bei der Verkündigung, bei der Lehre. Liebe Freunde, das ist mein größter Kampf als Verkündiger und Lehrer. Das ist mein größter Kampf. Denn ich weiß, in dem Maße, wie ich im Geist wandle, werde ich befähigt werden. Ich weiß, wie ich den Geist dämpfe und betrübe, werde ich schwach. Oh, ich glaube mir, das ist meine größte Sorge, mein größter Kampf. Der Grad der Öffnung bestimmt das Ausmaß der Erleuchtung. Der Grad der Öffnung, in dem Maße, wie du dem Gott und dem Geist öffnest, bestimmt das Ausmaß der Erleuchtung, bestimmt das Ausmaß, wie Gott dir Erkenntnis und Verständnis schenkt. Versteht ihr den Satz? In dem Maße, wie ich mich ihm ausliefere, in dem Maße, wie ich bereit bin, auf den Geist zu hören und mich von ihm korrigieren zu lassen, mich von ihm durchleuchten zu lassen, mich von ihm überführen zu lassen, bestimmt die Gabe der Erkenntnis und das, was er dann gibt. Wenn du nicht bereit bist, das, was du liest, für dich in Anspruch zu nehmen, wirst du nichts bekommen, dass du es den anderen geben kannst, was du den anderen geben kannst. Hütet euch vor einer Sache, was aber absolut schwierig ist. Jeder, der in der Verkündigung, alles, ihr steht da, ihr bereitet eine Sonntagsschulstunde vor und ihr wisst, okay, das ist der Text. Wie bereitet ihr ihn vor? Okay, was könnte ich den Kindern sagen, oder? Wie könnte ich den verständlich machen? Ich schreibe eine Predigt und dann habe ich die Gemeinde vor Augen, was nicht falsch ist. Und dann denke ich, okay, oder ist das so, ihr lest ein Buch, ihr kommt an eine Bibelstelle, oh, das muss ich am nächsten Sonntag predigen. Oh, das muss ich der Gemeinde sagen. Wir sind so schnell dabei. Wir studieren erstmal den Text und wir fragen, was macht es mit mir? Bin ich bereit, es anzunehmen? Ist es für mich Wahrheit? Ist es für mich Erkenntnis? Bevor wir den nächsten Schritt gehen und sagen, oh, das muss der hören. Oft ist es bei den Predigten so, kommen die Geschwister nach der Predigt zu mir und sagen, oh, schade, dass der eine nicht da war. Mensch, der müsste es hören. Gell? Und die ganze Zeit der Predigt, oh Mann, warum ist er nicht dabei? Immer für den anderen. Der Grad der Öffnung, das ist das Prinzip, das Esra-Prinzip, Esra 7, Vers 10, ist der Klassiker unter allen Predigerschulungen. Wer weiß, was in Esra 7, Vers 10 steht? Esra richtete sein Herz darauf aus, drei Dinge zu tun. Welche? Zuerst, das Wort Gottes zu studieren. Zweitens, es für sein Leben anzuwenden. Drittens, es dem Volk weiterzugeben. Das ist die Reihenfolge. Darum hat Gott das so gesegnet. Und in Nehemia Kapitel 8 geht das Volk zu Esra und sagt, bring uns das Wort, Esra. Lehre uns. Dann wird ihm sogar eine Kanzel gebaut und all diese Dinge. Studieren, es für sich in Anspruch zu nehmen, sich dadurch unter das Wort zu stellen, selber, und dann dem Volk zu lehren. Das ist authentisch. Das ist echt. Das ist nicht von oben herab. Das sind Prinzipien. Ich würde noch zwei, drei andere Gedanken. Wenn du permanent in deinem Leben eine Sünde duldest, die den Heiligen Geist betrübt, ich meine bewusst duldest, ich meine nicht damit kämpfst und ringst und Buße tust und widerfällst und wieder vor Gott bringst. Ich denke, jeder kämpft so in unserem Glauben. Das ist ein geistlicher Glaubenskampf. Das meine ich nicht. Wenn bestimmte Sünden, wo der Geist dich schon überführt hat, aber du sie ignorierst, in dem Sinne, du gleichgültig gegenüber und sagst, ist doch nicht schlimm, dann dämpfst du, betrübst du, löscht die Kraft des Geistes in deinem Leben aus. Das bedeutet nicht, dass du den Geist verlierst. Aber der Geist wird das nicht belohnen. Merkt ihr, wie das, wenn ich sage, die Voraussetzung zu der Person, die exegetisch arbeitet, die muss geistlich sein. Das bedeutet, sie muss nicht nur den Geist haben, sie muss auch entsprechend im Geist wandeln. Sie muss nach den Prinzipien des Heiligen Geistes leben. Ich würde es so sagen, bemüht sein. Im ehrlichen Herzen bemüht sein. Es geht nicht um Perfektionismus. Es geht nicht um Fehlerlosigkeit. Aber es geht um dieses Herz und dieses Anliegen. Darum. Noch eine Sache und dann in die Pause. Eine Sache. Also sie muss geistlich sein. Zweitens, sie muss hingegeben sein. Hingabe. Hingabe. Wisst ihr, woran ich Hingabe merke? Ich persönlich. Wenn ich jemand frage, kannst du die Sonntagsschule übernehmen? Kannst du an diesem Sonntag predigen? Oder in 3 Monaten predigen? Und die Person zu mir sagt, ah, weiß nicht. Könnte sein, dass ich da Kopfschmerzen habe. Ja, das ist für mich nicht Hingabe. Oder sagt, oh, aber weißt du, habt ihr eigentlich vorgehabt, so einen schönen Ausflug zu machen, ins Schwimmbad? Ich möchte behaupten, jemand, der dazu berufen worden ist von Gott in diesem Dienst, das Einzige, was du und ich haben, habe ich Lukas vor kurzem darüber gesprochen, das Einzige, was wir haben, ist Zeit. Wir. Ich kann mich hingeben und sagen, hier bin ich. Alles andere muss Gott geben. Es kommt nicht auf unsere Intelligenz drauf an, es kommt nicht darauf, ob wir sprachbegabt sind oder nicht, ob wir gut in der deutschen Grammatik sind oder nicht. Die Wahrheit kommt außerhalb von uns, die wird uns gegeben. Die wird uns gegeben. Wenn es auf uns ankäme, glaub mir, ich würde niemals in einen Verkündigungsdienst eingehen, ich würde niemals Prediger oder Lehrer werden, wenn ich meine, ich müsste aus mir heraus jedes Mal die Botschaft schöpfen. Weil nach 3 Mal denke ich, ja, was soll ich morgen dann sagen? Gell? Dann fehlen mir ja die Ideen und die Beispiele. Es ist etwas, was uns geschenkt wird. Aber was wir tun können, wir können uns Gott hingeben. Sag, hier bin ich. Gebrauche mich. Hingabe. Und das hat eben was mit dem Grad der Öffnung zu tun. Das hat was mit der... Zweitens Hingabe. Und drittens beständig. Beständigkeit. Mit diesem Vers schicke ich in die Pause, Hebräer 5, Vers 14. Ich schlage mal auf. Hebräer 5, Vers 17. 14. Vers 14 heißt es, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, für Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Die feste Speise, also jetzt nicht nur vorpürierte Milch, nicht einfach so einen kurzen Drink oder so, sondern feste Speise, ein 3-Gänge-Menü, einen leckeren Salat mit einem Steak, keine Ahnung. Wer halt kein Steak mag, dann halt was anderes, Tofu oder so. Und dann eine leckere Nachspeise. Der das Essen zubereiten, dann auch essen kann, ohne sich daran zu verschlucken. Und auch dann auch aufräumen kann, der damit umgehen kann. Er braucht geübte Sinne, Gewöhnung. Es passiert nicht von heute auf morgen, das hat was mit Beständigkeit zu tun. Es muss erlernt werden, in gewisser Sinne geübt, eingeübt werden. Das braucht Zeit. Dass man einen Blick schärft, wenn man den Bibeltext liest, auf bestimmte Dinge achtet. Man muss den Blick dafür schärfen. Das lernt man nicht im flüchtigen Lesen in 15 Minuten morgens in einer Andacht. Das macht man nicht. Oder indem man ein Kalenderblatt abreißt und dann ein Bibelvers davon liest. Bekommt man keine geübte Sinne. Das heißt, wir müssen lernen und üben, wie lese ich die Bibel? Worauf muss ich achten? Für mich ist das so, wenn ich die Bibel lese, so bildlich so vorzustellen, dann ist es so, also ich nehme jetzt den Text, den ich habe, und ich nehme jedes einzelne Wort mal in die Hand. Wenn das praktisch gehen würde, gehe ich hin und nehme das erste Wort, nur zum Beispiel Vers 14, dann nehme ich das hoch, nehme in die Hand und gucke es mir an und sage, okay, was ist das? Und dann sehe ich ein D, ein I und ein E, im besten Fall, wenn ich es gut sehe. Dann sehe ich das und denke, was ist das für ein Wort? Oder was ist das? Und dann sehe ich, oh, das ist was ist das? Ein Artikel. Von was ist das ein Artikel? Ist das, in welcher Form? Ist das männlich, weiblich, neutral, neutrum? Was habe ich da überhaupt? Gut, das ist noch nicht so spannend, dann lege ich es wieder hin. Okay, aber dann nehme ich die feste, und dann nehme ich mir das feste oder Speise. Ich nehme jedes einzelne Wort in die Hand und schaue es mir mal aus verschiedenen Blickwinkeln an und gucke, was habe ich da vor mir liegen? Und das heißt, ich gucke mir ganz genau das an. Wir werden das üben. Das ist nämlich das erste Werkzeug. Beobachtungen machen. Das ist das beste Werkzeug, das es gibt. Das Spannendste. Das wird das erste Werkzeug. Aber das beim flüchtigen Gucken fallen einem diese Dinge nicht auf, die wichtig sind. Und beim schnellen Drübergehen genauso wenig. Sondern man muss immer und immer und immer und immer und immer wieder genau hinschauen, beständig, andauernd. Es ist ein Prozess. Wir müssen lernen, auf den Geist Gottes zu hören, seine Stimme wahrzunehmen. Kennt ihr die Begebenheit von Samuel, als der als junge Kerle berufen worden ist? Und Gott ihn ruft. Und was denkt er, als Gott ihn ruft? Der Eli ruft. Dann geht er zu ihm hin, was willst du von mir? Ist ein bisschen spät. Und er sagt, na, hab ich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Dann legt sich wieder hin, oder? Und dann hört er nochmal und dann geht er wieder hin und sagt, nein. Und irgendwann mal sagt ihm Eli, Freund, weißt du was, könnte sein, dass Gott zu dir redet. So, er schärft seinen Sinn, er schärft seinen Blick und dann hilft er ihm, dann zu verstehen. Und nach einer Weile lernt er, wenn Gott redet, wie sich das angehört. Er lernt, auf Gottes Stimme zu hören. Und dann muss er nicht mehr zu Eli gehen, sondern selber wahrnehmen. Und Eli hat seinen Dienst getan. Das wäre mein höchstes Ziel. Dann, dass man geübt ist, auf Gott zu hören und seine Stimme wahrzunehmen. Wir machen Pause. Nach der Pause schauen wir uns die Voraussetzung zur Person an. Das war die Voraussetzung zu der Methode. Das war jetzt die Person.